Fazit seiner Arbeit gezogen. Er vermittelt seit 2022 bei Konflikten zwischen Bürgern und der Polizei oder anderen Berliner Behörden. In Bezug auf die Behörden würden über 50% der Fälle gelöst, sagte er im RBB 24 Inforadio.
Man muss sagen, die meisten Bürger beschweren sich in diesem Bereich nicht darum, dass sie einen falschen Bescheid bekommen haben, sondern dass sie gar keinen Bescheid bekommen haben und keine Leistung bekommen haben und auch die Behörde nicht kontaktieren können, weil niemand ans Telefon geht. Und das kann man mit unserer Hilfe ganz gut lösen, dieses Problem.
Der Bürger- und Polizeibeauftragte Berlins, Alexander Oerke, heute wird er seinen Bericht für das vergangene Jahr im Berliner Abgeordnetenhaus offiziell vorstellen. Verteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Der SPD-Politiker will sich in der Hauptstadt Kiew über die Lage im Land informieren. Außerdem soll es darum gehen, wie Deutschland die Ukraine weiter militärisch unterstützen kann. Schon vor seiner Abreise hat Pistorius gesagt, es gehe darum, dass die Ukraine in eine Position komme, in der Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit sei. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. Zu Beginn der Woche war der größte Angriff seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 gemeldet worden. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung. Das ist das Ergebnis des aktuellen Berichts des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Demnach gab es Ende April weltweit mehr als 122 Millionen gewaltsam vertriebener Menschen. Das sind gut 2 Millionen mehr als im Jahr davor. Blickt man 10 Jahre zurück, hat sich die Zahl der Vertriebenen verdoppelt. Die finanziellen Mittel seien dagegen etwa auf demselben Niveau geblieben, sagte der UN-Hochkommissar Grandi. Am schlimmsten ist die Situation laut den Vereinten Nationen im Sudan, in Afghanistan und der Ukraine. Der Großteil der Vertriebenen lebt laut dem Bericht nicht in reichen Regionen wie Europa, sondern in ärmeren Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen. Bundesjustizministerin Hubig hat sich in die Debatte über die Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen eingeschaltet. Die SPD-Politikerin hat Bundesinnenminister Dobrindt zu einer Erklärung aufgefordert. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Stefanie Hubig, SPD, erwartet, dass ihr Kabinettskollege Alexander Dobrindt, CSU, sehr schnell begründet, warum er Asylbewerber an den deutschen Grenzen zurückweisen lässt und auf welcher Rechtsgrundlage er das macht. Hintergrund ist eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Das hatte im Fall von 3 Asylbewerbern aus Somalia entschieden, dass es rechtswidrig war, sie an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Trotzdem hält Dobrindt an dieser Praxis grundsätzlich fest. Justizministerin Hubig trägt das mit, sagte aber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sich mögliche weitere Urteile sehr genau ansehen zu wollen.
Bundesjustizministerin Hubig hat sich in die Debatte über die Zurückweisungen von Asylsuchenden an deutschen Grenzen eingeschaltet. Entschuldigung, das war die falsche Meldung. Der Haushaltsausschuss des Brandenburger Landtags berät heute abschließend über den Doppelhaushalt für nächstes und übernächstes Jahr. Ein wesentlicher Punkt darin ist, dass die Koalition aus SPD und BSW Schulden in Milliardenhöhe aufnehmen und dafür die Regeln ändern will. Im Ausschuss sollen heute Experten einschätzen, ob das rechtmäßig ist. Die Opposition aus CDU und AfD kritisiert das Vorhaben. Außerdem gibt es Kritik an den Sparplänen. Amelie Ernst, RBB 24 Landespolitik.
Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Sozialverbänden und der Linken wendet sich gegen geplante Sozialkürzungen. Unter anderem geht es um die Streichung von Zuschüssen für die Tafeln, die zuletzt über das sogenannte Brandenburg-Paket finanziert wurden, und um möglicherweise nicht ausreichende Mittel für die Schwangerschafts- und Familienberatung. Auch geplante Kürzungen im Bildungsbereich hatten zuletzt polarisiert. Nach Protesten hat die SPD-BSW-Koalition inzwischen einige Kürzungspläne zurückgenommen, beispielsweise für die Kommunen, die Pflege und in Teilen auch für Kitas und Schulen. In der kommenden Woche soll dann der Landtag über den Doppelhaushalt abstimmen.
Der Frontmann der Beach Boys, Brian Wilson, ist tot. Das hat seine Familie mitgeteilt. Wilson wurde 82 Jahre alt. Er litt seit längerer Zeit an einer Form der Demenz. Die Beach Boys waren vor allem in den 1960er Jahren erfolgreich. Zu ihren größten Hits zählen Surfin' USA, I Get Around und Good Vibrations. Wilson galt als kreativer Kopf der Band und komponierte die meisten Songs. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sonnig und trocken bei Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad. Die Zeit 8.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Frank Mayer.
seien Sie herzlich willkommen mit Yusuf, früher bekannt als Cat Stevens, und seinem Song See What Love Did To Me.
My trail is blazing, smoke overhead. My trail is blazing, smoke everywhere. I feel amazing, love lit me red. I was a strong man, strong as can be. I was a strong man, strong as a tree. Come back and see what love did to me. Just like the wind, my heart's rushing fast. A piece of dust too high to catch. A raging flood rolling to sea. A raging flood rolling madly. Come back and see.
Des Tages auf Radio 3. Heute mit Nicole Diekmann.
Guten Morgen, Frau Diekmann, seien Sie willkommen.
Schönen guten Morgen.
Wir möchten heute Ihre Meinung hören zu einem Manifest von mehr als 100 prominenten Personen aus der SPD und ihrem Umfeld. Das wurde gerade veröffentlicht. Und in diesem Manifest wird ein Kurswechsel gefordert in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Zu den Erstunterzeichnern gehören der frühere SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, der Außenpolitiker Ralf Stegner und der ehemalige Parteichef Norbert Walter-Borjans. Und die fordern Gespräche mit Russland und ein Verzicht auf die Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen. Auch die stark steigenden deutschen Verteidigungsausgaben werden kritisiert. Und dieses Manifest, das muss man sagen, richtet sich ganz direkt gegen die Ukraine-Politik und die Verteidigungspolitik der Bundesregierung, an der die SPD ja beteiligt ist. Was sagen Sie jetzt, Frau Diekmann? Sie sind ja Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio. Beschädigt dieses Manifest von prominenten SPD-Mitgliedern die schwarz-rote Regierungskoalition?
Wenn das nicht ganz schnell wieder eingefangen wird, definitiv ja, ganz klar sogar. Also fangen wir mal bei der SPD an. Was da jetzt von Teilen der Sozialdemokraten kommt, das klingt, kann man so formulieren, nach einer Rückbesinnung auf alte sozialdemokratische Friedensideale oder man kann es auch anders formulieren, das klingt nach einer Zeitreise zurück in die 80er. So. Und nun brennt bei der SPD also die Hütte. Die Parteiführung hatte sich gerade mühselig auf einen neuen Kurs geeinigt und wollte auf ihrem Parteitag Ende diesen Monats demonstrieren: Wir haben verstanden, wir machen alles besser, wir sind wieder in der Spur. Und dann nun dieses Manifest, das alte Gräben in der Partei wieder aufreißt und ein Frontalangriff ist. Einmal auf die gesamte gemeinsame Regierungslinie der SPD mit den Unionsparteien und auch auf den SPD-Parteichef, auf Lars Klingbeil, plus auf Verteidigungsminister Boris Pistorius. Er und Klingbeil, die beiden stehen jetzt plötzlich da wie Statisten im eigenen Stück. Nachdem Klingbeil nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine noch gesagt hat, ich zitiere, er wolle die Fehler, die seine Partei in der Russlandpolitik gemacht habe, korrigieren. Nun hat die SPD im Februar ein historisch schlechtes Wahlergebnis eingefahren, wollte jetzt raus aus der Endlosschleife der Selbstbeschäftigung und jetzt steckt sie tiefer drin denn je. Die Frage, was es heute heißt, eine Friedenspartei zu sein, die ist wieder offen. Und das diskutiert die Partei ausgerechnet jetzt, wo die Weltlage nun wirklich alles andere ist als friedlich.
Man könnte andererseits sagen, das ist auch eine Form von Demokratie, eben auch in einer Partei wie der SPD, dass da verschiedene Meinungen auch zum Tragen kommen.
Das stimmt. Man kann natürlich sagen, Debatte gehört zur Demokratie dazu. Die ist sogar unverzichtbar für eine reife Demokratie, die stets reifen muss und nicht zuletzt an Kontroversen, wenn sie denn auch wirklich ausgetragen werden, reift. Aber nicht ganz unwichtig dafür ist auch das richtige Timing. So, und während die Welt jetzt auf Aufrüstung setzt, auf Abschreckung, auf klare Kante, weil sie das muss, fordert ein Teil der Regierungskoalition oder ein Teil der Partei einer Regierungskoalition das genaue Gegenteil. Und hinzu kommt auch Stilfragen, sollte man für das Gelingen von Politik nicht unterschätzen. Stichwort Debattenstil. Und ein Manifest in einer gerade frisch zusammengeschweißten Koalition. Na, ob das jetzt so der richtige Stil ist, da würde ich mal ein dickes Fragezeichen dran machen oder lassen Sie es mich ganz deutlich sagen, da würde ich mal sagen, nein. Das Ganze schwächt nicht nur die SPD, sondern das schwächt die ganze Koalition. Denn wie will man denn zusammen regieren, wenn eine der Regierungsparteien sich nicht mal intern grün ist? Wie will man zur alten Stärke in Europa zurückkommen, erklärtes Ziel dieser Koalition, wenn man sich in der Frage dieser Tage nicht einig ist? Die Opposition freut sich, die AfD hat sich gestern quasi schon bedankt bei der SPD, die Koalitionspartner gucken irritiert und die Wählerinnen und Wähler fragen sich schon, ob in dieser Legislatur jetzt genauso gestritten wird wie in der letzten, in der Ampelzeit, deren Ausgang wir ja alle kennen. Also ja, dieses Manifest hat das Potenzial, die Koalition zu beschädigen. Nochmal ganz wichtig, nicht weil Debatte verboten wäre, gar nicht, sondern weil es die SPD und damit die komplette Regierungskoalition orientierungslos erscheinen lässt. Und das ist das Letzte, was dieses Land in dieser Lage gerade gebrauchen kann.
Und dann haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Das war die Meinung von Nicole Diekmann zur Frage des Tages auf Radio 3.
Und jetzt haben wir hier mein Lieblingsensemble, was alte Musik angeht, die Lautenkompanie Berlin unter Wolfgang Katschner mit einem Stück aus Vivaldis Sommerkonzert, Antonio Vivaldi aus seinem Vier-Jahreszeiten-Zyklus. Ein Song vom Sänger Aaron Fraser aus den USA. 8.20 Uhr haben wir es. Der Berliner Zeithistoriker Ilko Sascha Kowalczuk, der wird heute ausgezeichnet mit dem Karl-Wilhelm-Fricke-Preis der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Diesen Preis, den bekommt Ilko Sascha Kowalczuk für sein langjähriges Engagement für eine kritische Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit, so steht es in der Begründung der Jury. Und außerdem sagt die Jury, er werde auch ausgezeichnet für seine aktive Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs. Da sage ich guten Morgen, Herr Kowalczuk, und herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung.
Hallo, schönen guten Morgen, vielen Dank.
Der Publizist Karl-Wilhelm Fricke, nachdem der Preis benannt ist, der hat sich in seinen Büchern immer wieder mit dem Widerstand in der DDR beschäftigt und mit der staatlichen Repression dort. Würden Sie sagen, Sie stehen mit Ihrer Arbeit in seiner Tradition?
Na, es wäre eine große Ehre für mich. Für mich ist Karl-Wilhelm Fricke ein großes Vorbild. Ist jemand, der ich sehr stolz darauf bin, dass er seit Jahrzehnten auch mein Freund ist. Karl-Wilhelm Fricke ist ja nicht nur ein großartiger Publizist und Journalist und Reporter gewesen, seit 1970 beim Deutschlandfunk, er ist Jahrgang 1929, sondern er ist ja auch in einer besonders bedrückenden Art und Weise ein Zeitzeuge des 20. Jahrhunderts. Er ist 1955 vom Ministerium für Staatssicherheit aus West-Berlin entführt worden und hat 4 Jahre in Einzelhaft in Gefängnissen der Staatssicherheit und der DDR zubringen müssen. Also insofern ist auch dieses Schicksal außerordentlich bewegend. Und ich habe immer bewundert, wie sachlich Karl-Wilhelm Fricke trotz dieser Erfahrung gewesen ist, wie sachlich seine Bücher sind, seine Diskussionsbeiträge. Für mich war es eine große Ehre, mit ihm seit vielen Jahrzehnten auch immer wieder zusammenarbeiten zu können.
Was sie verbindet, eben diese Auseinandersetzung auch mit dem Erbe der SED und des SED-Staates DDR. Sie setzen sich ja damit unter anderem auseinander in Ihrem letzten Buch, Der Freiheitsschock. Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, das immer noch zu tun, 35 Jahre nach dem Ende des SED-Staates?
Naja, wissen Sie, wir können das gerade an Russland in Echtzeit beobachten. Dort, wo Geschichte verfälscht wird, dort, wo Diktatur verharmlost wird, dort, wo die Menschenrechtsverletzungen nicht beim Namen benannt werden, da ist es nur ein kleiner Schritt auch zu einer diktatorischen Gegenwart. Und genau das können wir gerade in Russland sehr genau beobachten, oder eigentlich seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten. Und das können wir auch in Teilen Deutschlands, in Teilen Europas beobachten. Überall dort, wo die Vergangenheit gewissermaßen nicht wahrhaftig, um einen Begriff von Karl Wilhelm Fricke zu benutzen, betrachtet wird, wo sie verfälscht wird, wo die Menschenrechtsverletzung verharmlost wird, wo Diktatur als eine mögliche Alternative zur Demokratie hingestellt wird, da ist es immer ein kleiner Schritt auch zu autoritären Verhältnissen. Und das ist etwas, was ich auch in meinem Buch Freiheitsschock versuche zu analysieren, und beobachte das mit großen Entsetzen seit vielen Jahren auch in Ostdeutschland.
Und was meinen Sie mit diesem Begriff Freiheitsschock? Also Sie haben ein ganzes Buch darüber geschrieben. Können Sie uns trotzdem die Kernthese kurz skizzieren?
Im Prinzip kann ich das nicht, aber ich kann es versuchen. Also Freiheitsschock, da ich glaube, dass uns allen viel zu wenig bewusst ist, dass die Freiheitsrevolution von 1989 eben nicht das Werk der Mehrheit der Ostdeutschen war. Revolutionen sind nie die Angelegenheiten von Mehrheiten, sondern immer von Minderheiten, die mit anderen Minderheiten, die das alte Regime verteidigen, um die Hoheit kämpfen. Und insofern war Freiheit ab 1990 in Ostdeutschland, Freiheit und Demokratie, ein großes Geschenk, was viele aber, wie es manchmal so mit Geschenken ist, mit Füßen getreten haben und nicht achtsam damit umgegangen sind. Und Freiheit und Demokratie sind keine vorrangig staatlichen Einrichtungen oder Institutionen oder Vorgaben, sondern man muss demokratisch leben wollen, man muss freiheitlich leben wollen. Und das heißt auch, Freiheit bedeutet, sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen, gesellschaftspolitisch aktiv zu werden, eine starke Zivilgesellschaft aufzubauen als notwendige Korrektive für staatliches und parlamentarisches Handeln. Das ist der Sinn davon, und das ist genau das, was in den letzten Jahrzehnten seit 1990 in Ostdeutschland viel zu wenig praktiziert worden ist, weil viel zu viele Menschen darauf hoffen und darauf warten, dass der Staat ihnen die Segnungen bringt, die sie sozusagen erwarten, und dass sie sich nicht selber darum engagieren. Und das ist auch ein Grund dafür, warum es heute in Ostdeutschland eben so aussieht, wie es aussieht. Über 50% der Menschen haben bei den letzten Bundestagswahlen Parteien gewählt, die Putin-nah sind, die Kreml-nah sind, die die parlamentarische Demokratie, so wie wir sie in der Bundesrepublik Deutschland kennen und wie sie das Grundgesetz vorschreibt, ablehnen.
Jetzt werden Sie auch ausgezeichnet heute, ich habe es gesagt, für Ihre aktive Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs. Ich nehme an, dass damit auch gemeint ist, dass Sie eben nicht nur Bücher schreiben, auch in sozialen Medien sehr aktiv sind, sich sehr einsetzen, besonders auch für ein stärkeres Engagement Deutschlands für die Ukraine. Warum ist Ihnen das so besonders wichtig?
Naja, das kann ja sozusagen vielleicht jemand, wie jeder, sich ein bisschen zusammenreimen. Mein Name ist ja nicht ein klassischer Name, den man so in Deutschland an jeder Ecke findet. Ganz im Gegenteil, meinen Namen in dieser Kombination gibt es nur einmal auf der Welt. Das kann jeder gerne googeln. Ich habe ukrainische Vorfahren, und insofern bin ich da ganz parteiisch. Aber als Bürger und als Historiker sage ich auch, in der Ukraine geht es gerade auch um unsere Freiheit, um unsere Demokratie. Hier geht es letztendlich darum, ob 1989 die Ideen der Freiheit gewinnen oder ob sie untergehen und letztendlich wir alle damit. Denn der Angriff der Russländischen Föderation gegen die Ukraine, der hat nichts mit den Sicherheitsinteressen der Russländischen Föderation zu tun, sondern Russland, Putin, der Kreml, die haben Angst vor dem Bacillus der Freiheit und der Demokratie, die drohten auf Russland überzuschwappen, und das ist der Kampf, um den es gerade geht, und deshalb engagiere ich mich da so stark, weil Freiheit mein Lebensthema ist. Ich habe die erste Hälfte meines Lebens einer Diktatur zugebracht, und das soll mir nicht nochmal passieren.
Das sagt der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Er wird heute Abend ausgezeichnet mit dem Karl-Wilhelm-Fricke-Preis um 18 Uhr in der Bundesstiftung Aufarbeitung. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Вже не пролази крізь град. Я на углу стоїм са свим сам. Пролази вони і гледаю мене, веч дуго я не видя хрпу, так у лєпі жене не има сумні, лєпі сукусане. Пролазе й оне й гледа й у мене веч дуго, я не видя хърпу тако лепе, жена нема сумня лепе, сукусан. Дигнем главу, а тамо мая прист. Она би щела да ја гризам лист. Она би щела да зашливи мене, ма морген покрай хрпе, тако лепе, жена нема сумня лепе, сукусан. Туда, 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 сакай мене зовеш. Туда, туда, си сабила мој број. Туда, враг ти матер земји, ак ме зовеш, ак ме зовеш. Бил бум твој, ода само твој. Lijepe žene prolaze kroz grad, ja na uglu stojim sasvim sam. Prolaze one i gledaju mene već dugo, ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko san. O Duda, zakaj mene zoveš? Duda, Duda, si zabila moj broj. O Duda, Duda, vrak ti mater zemi, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, oda samo tvoj. Zabila moj broj. Duda, Duda, vrak ti mater zemi, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bum tvoj, oda samo tvoj.
Schön verspieltes Stück von der bosnischen Sängerin Natascha Mirković und dem Kontrabassisten Nenad Vasilic. Das Lied Lijepe žene prolaze kroz grad. Wir haben es gleich 8.30 Uhr.
It isn't so good, it couldn't get better, but yet it isn't so bad, it couldn't be worse. I've got no excuse to be singing the blues, 'cause sometimes I'm winning and sometimes I lose. It isn't so good, it couldn't get better, it isn't so bad, it couldn't be worse. When life seems too painful or life seems too kind, there's one consolation, so keep it in mind. It isn't so good, it couldn't get better, it isn't so bad, it couldn't be worse. I feel high, shooting for the sky, then I'm down, lost and broke, and on the town. I'm never surprised at what fate may arrange. The one thing I'm always prepared for is change. It isn't so good, it couldn't get better. It isn't so bad, it couldn't be worse. Fickle is men, and love's an illusion. Let's love while we can. It isn't so good, it couldn't get better. It isn't so bad, it couldn't be worse. I love some mixture of bitter and sweet. Sometimes it's groovy and right on the beat. It isn't so good, it couldn't get better. It isn't so bad that it couldn't be worse.
Der Sänger Erik Leuthäuser war das und der Pianist Wolfgang Köhler mit dem Stück It Isn't So Good, It Couldn't Get Better, eine Live-Aufnahme aus dem Berliner Jazzclub A-Train.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Vukas Tomaszewski, der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der plant eine Digitalabgabe, die würde fällig werden für große Internetkonzerne wie Google oder auch Meta. Eine entsprechende Gesetzesvorlage wird gerade vorbereitet. Wolfram Weimer plant einen Abgabesatz von 10%. Und jetzt hat sich Sven Lehmann von den Grünen gemeldet und unterstützt die Forderung von Wolfram Weimer, was politisch ganz schön interessant ist.
Auf jeden Fall. Nochmal ganz kurz zum Einordnen. Ende Mai sagte Weimer in einem Stern-Interview, wir prüfen die Einführung einer Abgabe für Online-Plattformen, die Medieninhalte nutzen. Ja, und die Erlöse sollen dem Medienstand Ort zugutekommen. Er sprach da von einer Art Plattform Soli, führte aber nicht näher aus, wer von solch einer Abgabe eigentlich profitieren würde. Ja, und Sven Lehmann, neuer Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien im Bundestag, der begrüßt das und hat scheinbar schon eigene konkrete Ideen. Er sagte heute im Kölner Stadtanzeiger, Zitat, das finde ich sehr gut und unterstützenswert, aber die Einnahmen müssten dann auch 1:1 der Kulturförderung und den Kulturschaffenden zur Verfügung gestellt werden. Zitat Ende. Zudem forderte Lehmann, dass ein Teil des beschlossenen Sondervermögens in die Sanierung von Kulturbauten fließen solle. Außerdem müsse auch der Kulturpass für Jugendliche unbedingt erhalten werden. Der Kölner Grünpolitiker sprach sich zudem für eine Stärkung des Lokaljournalismus aus.
Dann hast du Nachrichten zum Spreewald-Literaturstipendium. 5 Autorinnen können das bekommen im Jahr 2025-26 und du hast jetzt die Namen.
Eva Trobisch, Drehbuch, Anna Zepnik, Lyrik, Karosch Taha, Reinhard Stöckel und Juliana Kalnay. Alle Prosa sind die diesjährigen TrägerInnen des 17. Spreewald Literaturstipendiums. Ja, sie haben sich durchgesetzt unter den mehr als 100 Bewerberinnen und Bewerbern. Und der Preis ist wirklich verlockend, wie ich finde. Also hört sich traumhaft an. Ein 4-wöchiger Arbeitsaufenthalt im Biosphärenreservat Spreewald, ein Rückzugsort für konzentriertes literarisches Arbeiten.
Wie schade, dass wir beide nicht schreiben können.
Ne? Ja, stimmt. Nur kurze Nachrichten, dafür kriegt man kein Stipendium. Aber gut, Sie sind die 5 Glücklichen auf jeden Fall. Die Stifterin, das ist ein großes Hotel in der Stadt Burg und auch die Spreewälder Kulturstiftung mit dem Literaturstipendium wird die Gegenwartsliteratur gefördert, heißt es. Die Vergabe erfolgt jährlich und die Auswahl trifft ein unabhängiges Expertengremium.
Dann hast du einen Tipp für uns, für den muss man gar nicht rausgehen, kann sich auf dem Wohnzimmersofa einmummeln oder vor den Laptop setzen, denn es geht um einen Film in der Dreisat-Mediathek mit dem Titel Nacht, Leben im Wandel, Achtsamkeit statt Ausnahmezustand. Was ist das denn?
Naja, die große Frage dieser Doku ist, wie feiert eigentlich die Gen Z, also Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind? Darin nehmen die Macher eine Entwicklung unter die Lupe, die sich schon seit einigen Jahren beobachten lässt, nämlich die Clublandschaft, die schrumpft und von diesem Lebensgefühl, das früher mal so dazugehört hat, also in den 90ern und in den Nullern und 10er Jahre, also feiern, als ob es keinen Morgen gäbe, davon ist bei den jungen Menschen heute nicht mehr viel übrig.
Ja, es ist nicht mehr so wie früher. Man macht irgendwie mit Bolzensteiner einen Keller auf, stellt ein paar Anlagen da rein und nennt das dann Technoparty.
Clubs sterben. Überall. Aber warum? Und was hat die Generation Z damit zu tun?
Dieses Gefühl von Zukunft, was wir haben, uns ist keine Zukunft sicher. Wir wissen nicht, ob wir eine Rente kriegen. Ich habe keine Ahnung, ob ich jemals einen Job finde.
Aus kapitalistischer Sicht lohnt sich die Gen Z für die Clubszene überhaupt?
Tja, warum geht also die Generation Z weniger aus? Auch diese Frage stellt sich die Doku. Es kommen viele AkteurInnen aus dem Nachtleben zu Wort. Zum Beispiel der Betreiber des ehemaligen Watergate Clubs ist ja eine der vielen legendären Party-Locations in Berlin, die mittlerweile schließen mussten. Aber eben auch junge Stimmen aus der Clubkultur, die selber zur Gen Z oder Generation Z gehören.
Können Sie sich anschauen in der Dokumentation Nachtleben im Wandel, Achtsamkeit statt Ausnahmezustand. Die Doku finden Sie in der Dreisat Mediathek. Vielen Dank, Lukas.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Barockoper aus Bella Italia. In ganz Europa sang man um 1770 Italienisch. Der Brite Charles Burney hat das damals erkundet. Bei den Musikfestspielen Potsdam Sans Souci folgt der Countertenor Max Emanuel Sensic Burneys Reiseroute nach, indem er Arien singt aus der italienischen Oper. Von Vivaldi über Händel bis hin zu Georg Christoph Wagenseil. Dr. Burneys Reiseführer. Eröffnungskonzert der Musikfestspiele Potsdam Sans Souci mit Max Emanuel Sensic und der Flötistin Laura Quesada. Es spielt das Och-Orchestra aus Katowice unter der Leitung der Violinsolistin Martina Pastuschka. Morgen um 20 Uhr in der Friedenskirche Sanssouci und live hier auf Radio 3, wie es euch gefällt.
Und hier hoppelt jetzt der Klassiker My Baby Just Cares For Me los in der Version von Renee Allstedt aus Texas.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. Oh, my baby don't care for the cars and races. My baby don't care for high-tone places. Oh, well, Liz Taylor's not his style. And even Lana Turner's smile. Oh, there's something there that he doesn't see.
Uhr 41 ist es, Sie hören Radio 3 und jetzt geht es bei uns um Literatur. Die große Krise um Opioid-Schmerzmittel in den USA, die hat die Schriftstellerin Barbara Kingsolver beschäftigt in ihrem Roman Demon Copperhead. Das ist eine moderne Interpretation von Charles Dickens Roman David Copperfield. Und mit diesem Buch hat die US-Amerikanerin Barbara Kingsolver vor 2 Jahren einen Millionen-Bestseller gelandet und außerdem auch noch den Pulitzer Pulitzer-Preis dafür bekommen. Heute erscheint bei uns ein neuer Roman von Barbara Kingsolver. Auch der soll die Krisen der US-amerikanischen Gesellschaft in den Blick nehmen. Die Unbehausten heißt dieser Roman. Unsere Literaturkritikerin Nadine Kreuzhaler ist jetzt im Studio. Guten Morgen, grüße dich.
Guten Morgen.
Also Krisen, um welche Krisen geht es denn jetzt in diesem neuen Roman?
Ja, eine ganze Reihe persönlicher Krisen erst einmal, die aber gleichzeitig viel erzählen über den Zustand der USA. Und zwar auf zwei Zeitebenen. Wir sind in zwei Jahrhunderten, einmal am Ausgang des 19. Jahrhunderts und einmal im Jahr 2016, wo Donald Trump seinen ersten Wahlkampf führt. Dazu muss man sagen, geschrieben hat Barbara Kingsolver diesen Roman schon 2018. Der erscheint bei uns einfach jetzt ein paar Jährchen später. Da war Trump ja gerade mal 2 Jahre im Amt. Die Situation war längst nicht so besorgniserregend, wie sie es heute ist. Trotzdem hat die Unbehausten nicht an Relevanz eingebüßt, finde ich. Denn es geht zwar auch ums große Ganze und gesellschaftliche Schieflagen, mangelnde Krankenversicherung, die krankende Wirtschaft, ein rauer werdender Ton, Arbeitslosigkeit, Verschuldung. Aber vor allem geht es um zwei Familien mit all ihren großen und kleinen Krisen, die im selben baufälligen Haus wohnen, nur eben in unterschiedlichen Jahrhunderten.
Das heißt, dieses Haus ist so das Verbindungsmittel und über die Zeiten hinweg?
Genau. Dieses Haus ist eine viktorianische Villa in Vineland, Virginia. Ein Haus, das auch schon 1870 Risse und Mängel hat, also baufällig ist. Und gegen diese Baufälligkeiten kämpft der Hausherr Thatcher Greenwood verzweifelt und vergeblich an. Eigentlich kann man dieses Haus nur abreißen, aber das geht nicht, weil der verstorbene Schwiegervater es eigenhändig gebaut hat mit allen Fehlern, die man so machen kann. Und in der Gegenwart im Jahr 2016 ist es Willa, eine arbeitslose Journalistin, die gegen die Baufälligkeit angeht. Mit ihrem Mann, einem Uniprofessor, lebt sie hier. Und ja, dann ziehen auch noch die beiden erwachsenen Kinder wieder ein. Der Sohn samt neugeborenem Baby. Er ist plötzlich alleinerziehend, hatte sich durch Studienkredite hochverschuldet, weiß nicht wohin. Und außerdem pflegt Willa noch ihren Schwiegervater, einen übellaunigen Trump-Anhänger. Also alles andere als ein gemütliches Zuhause ist das. Ja, und Willa hofft nun beweisen zu können, dass die berühmte Naturwissenschaftlerin Mary Treat, eine historische Figur, im 19. Jahrhundert in ihrem Haus gelebt hat, damit sie Geld von der Denkmalbehörde bekommt. Ja, denn dieses Gemäuer ist wirklich morschimmelig, rissig, einsturzgefährdet und damit ja auch Sinnbild und Symbol, also für den inneren Zustand der Familien, aber natürlich auch für den Zustand der amerikanischen Gesellschaft.
Also mehrere Zeitebenen und auch einiges an Personal in diesem Roman. Wie organisiert die Autorin das? Wie ist das erzählt?
Also sie macht keine Experimente und auch keine unerwarteten plötzlichen Zeitsprünge, sondern erzählt ziemlich brav, chronologisch, immer abwechselnd. Ein Kapitel ist aus dem Hier und Jetzt und ein Kapitel aus dem 19. Jahrhundert. Das verbindet sie dann so ziemlich spielerisch, das macht sie schon ganz gut. Und eben dieses Haus funktioniert auch sehr gut als Bindeglied. Ja, und dann hat sie eben verschiedene historische Persönlichkeiten, die sie einbaut. Diese Mary Treat eben, eine faszinierende, bemerkenswerte Frau, war für ihre Zeit wirklich sehr modern, eine Naturforscherin, die eine Briefkorrespondenz mit Charles Darwin unterhielt. Charles Darwin, damals noch sehr ziemlich neu und revolutionär, seine evolutionsbiologischen Theorien. Und Thatcher, der in dem Haus, in dem baufälligen wohnt, der freundet sich mit seiner Nachbarin nun an. Die wohnt nämlich leider nicht in diesem Haus, sondern eben gegenüber, freundet sich also mit ihr an. Er ist selber Naturkundelehrer und versucht eben auch moderne Methoden da einzuführen. Aber da stößt er auf Granit und eben auf diese erzkonservativen, sehr autoritären Stil dort in dieser Plansiedlung in Vineland und an seiner Schule, kämpft also da gegen die reaktionären Kräfte. Und Barbara Kingsolver verbindet das Ganze jetzt eben durch Charles K. Landis, das ist so dieser Gründer von Vineland, der eigentlich eine Utopie hatte, alle sollten sich da Bauland leisten können, aber eben gleichzeitig ist er sehr autoritär und ja, vertritt eben so die ganz erzkonservativen Werte. Und das bringt sie nun natürlich zusammen mit dem Trump aus dem Jahr 2016 und diesem ganzen populistischen Gerede, was da schon auftaucht.
Ich habe es ja gesagt, mit ihrem Roman Demon Copperhead hat Barbara Kingsolver viele überzeugt, unter anderem die Pulitzer-Preis-Jury. Findest du diesen Roman jetzt ähnlich überzeugend?
Es ist wieder sehr viel Sozialkritik dabei. Also da bleibt sie sich treu und sie schafft es auch wirklich gut, so diese Panorama zu entwerfen für beide Zeitebenen und diese zwischenmenschlichen Spannungen in den Familien gut plastisch darzustellen. Mir ist es an einigen Stellen wirklich ein bisschen zu holzschnittartig, aber da gibt es wenige Brüche in den Figuren und die Seite, auf der sie stehen, die ist immer sehr klar. Der Sohn ist Kapitalist, die Tochter ist dann Occupy Wall Street Anhängerin zum Beispiel. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut gewünscht, aber ich habe die 624 Seiten trotzdem sehr gebannt durchgeschmökert.
Die 624 Seiten des Romans Die Unbehausten von Barbara Kingsolver in der deutschen Übersetzung von Dirk van Gunsteren, erschienen im Verlag DTV. 26 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Nadine Kreuzhaller. Birds of a feather, we rock together. And if we got a problem, we talk together. So let's head down south, escape the bad weather. Ooh, 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 ooh. The rain came through my treetop and washed away so many things I couldn't learn till I went through, things I didn't know till I met you. Now I of a feather, we rock together, and if we got a problem, we talk together. Oh, and sit down, silent, escape the bad weather. I said, oh, ooh, 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 oh, birds of a feather, birds of a feather, we rock together, and if we got a problem, we talk together. Which we once flew farther from the tree where I met you. So I'm learning the hard way, learning the hard way, learning the hard way to be true. Now I'm learning the hard way. Yay! Birds of a feather, we rock together.
Together, we talk together, yeah.
Das war Wolfpack, eine Funkband aus Michigan mit dem Song Birds of a Feather, We Rock Together. 8.53 Uhr ist es gleich. Unter der Überschrift Berlin Sounds fragen wir Sie seit einigen Tagen, also unsere Hörerinnen und Hörer, ob Sie nicht Ihre Berliner Klänge mit uns teilen wollen. Also Klänge, die für Sie Berlin ausmachen oder die Ihnen besonders sympathisch sind in der Stadt. Sie können in unserer Radio 3 App oder auf unserer Website Ihre Sounds unkompliziert hochladen. Erklären wir da auch alles, wie das geht. Die ersten Sounds sind schon eingetroffen und auch Radio 3 Kolleginnen haben hier ihre Berlin Sounds eingespeist. Zum Beispiel diesen hier. Ja, da war ein bisschen im Hintergrund zu hören eine Nachtigall, die meine Kollegin Natascha Freundl aufgenommen hat als Berlin-Sound. Und jetzt ist sie hier im Studio. Hallo Natascha.
Guten Morgen, Frank.
Also man hörte schon auch Verkehrsrauschen, Wind. Hast du da sozusagen die Nachtigall im Vorbeigehen abgegriffen?
Auf dem Fahrrad nachts von Kreuzberg zum Anhalter Bahnhof.
Während der Fahrt?
Nö, ich bin abgestiegen und habe mein Handy gezückt und habe die Sprachmemo-Funktion aktiviert. Das mache ich heute. Häufig, weil ich doch die Geräusche der Stadt oft so schön finde und besonders Vogelstimmen.
Und die Nachtigall, weil dir die Nachtigall besonders ans Herz gewachsen ist?
Die Nachtigall ist ein Berliner Vogel. Berlin ist die Stadt mit den meisten Nachtigallen aller Großstädte, also in Deutschland. Und interessanterweise singen die Vögel in der Stadt 14 Dezibel lauter als auf dem Land. Mhm. Auf meiner Aufnahme hört man es nicht so gut, weil es ist eben nur mein Handy und kein professionelles Aufnahmegerät. Und gegen den Verkehrslärm auch in der Stadt nachts konnten sie nicht ganz ansingen. Aber ich finde das faszinierend, wie oft man und wie verlässlich man. Es wird Mai in Berlin und die Nachtigallen singen. Guter Ort dafür ist zum Beispiel das Literarische Kolloquium Berlin am Wannsee. Da hört man sie jede Nacht, wenn man dort ist, zu einer Literaturveranstaltung zum Beispiel. Oder hier in dem Fall am Park, dahinter der Topografie des Terrors. Am Südkreuz habe ich sie auch schon mal gehört.
Ich muss auch noch mal in Berlin Sound mitbringen. Der hat auch was mit einer Vogelart zu tun, nämlich mit den Mauerseglern, wenn die im Sommer, ja, mehr im Sommergeräusch, wenn die so durch den Hinterhof,
Stadtvögel,
genau, gruppenweise dahin, ja, unter dieses Sri, 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 ja, was die dann immer rum. Bringe ich noch mit hier. Und jetzt habe ich hier noch einen Sound. Bei manchen muss man so ein bisschen lauschen, um rauszukriegen, was das eigentlich ist, bei dem hier zum Beispiel.
Oh, das ist kein Geldregen. Sondern wahrscheinlich echter Regen.
Könnte echter Regen sein, ne? Oder Feuerprasse.
Ja, vielleicht. Klingt aber dann nicht so.
Es ist tatsächlich Regen im Innenhof. Das ist ein Sound, den unsere Kollegin Gudrun Reuschel uns geschickt hat. Ja, außerdem finden Sie in unseren Sound-Dateien in unserer Bibliothek, die wir schon angesammelt haben, eine vorbeifahrende S-Bahn, Straßenmusik in der Wilmersdorfer Straße, noch viel mehr. Also hören Sie rein bei uns auf radio3.de oder in unserer App und laden Sie da eigene Klänge hoch. Wir wollen da mit Ihrer Hilfe, ohne viele Worte, ganz gegen unsere Art sonst, ein Soundporträt unserer Stadt bauen. Natascha, vielen Dank für die Nachtigall und für den Besuch.
Sehr gerne.
Die Revolution des italienischen Designs. Das Brühan-Museum zeigt eine Ausstellung über die Moderne, die nach dem Bauhaus kam. Unter dem Eindruck des 1968er Epochenumbruchs in Italien. Einer der wichtigsten Avantgarde-Akteure, die Designergruppe Alchimia. Sie führte verschiedenste Entwicklungen zusammen und zur Perfektion. Mit großem internationalem Erfolg wurde aus dem alten Form follows Function das neue Form follows Fun. Ob Sofa, Mokkakanne oder Bücherregal. Die Farben blühten auf, die Materialien wucherten. Die Welt wurde neu entworfen. Alchimia, die Revolution des italienischen Designs. Eine Retrospektive im Brühan-Museum. Radio 3, wie es euch gefällt.
9 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Der Bürger- und Polizeibeauftragte von Berlin, Oerke, hat ein positives Fazit seiner Arbeit gezogen. Er vermittelt seit 2022 bei Konflikten zwischen Bürgern und der Polizei oder anderen Berliner Behörden. In Bezug auf die Behörden würden über 50% der Fälle gelöst, sagte er im RBB 24 Inforadio.
Man muss sagen, die meisten Bürger beschweren sich in diesem Bereich nicht darum, dass sie einen falschen Bescheid bekommen haben, sondern dass sie gar keinen Bescheid bekommen haben und keine Leistung bekommen haben und auch die Behörde nicht kontaktieren können, weil niemand ans Telefon geht. Und das kann man mit unserer Hilfe ganz gut lösen, dieses Problem.
Der Bürger- und Polizeibeauftragte Berlins, Alexander Oerke. Heute wird er seinen Bericht für das vergangene Jahr im Berliner Abgeordnetenhaus offiziell vorstellen. Verteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Der SPD-Politiker will sich in der Hauptstadt Kiew über die Lage im Land informieren. Außerdem soll es darum gehen, wie Deutschland die Ukraine weiter militärisch unterstützen kann. Schon vor seiner Abreise hat Pistorius gesagt, es gehe darum, dass die Ukraine in eine Position komme, in der Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit sei. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. Zu Beginn der Woche war der größte Angriff seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 gemeldet worden. Bundesjustizministerin Hubig erwartet von Innenminister Dobrindt eine schnelle Begründung zu den Zurückweisungen an den deutschen Grenzen. Die SPD-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Dobrindt müsse bald auf die Eilentscheidungen des Berliner Verwaltungsgerichts reagieren. Es werde sehr schwierig sein, eine Begründung zu liefern, die den Voraussetzungen des EU-Rechts genügt. Das Innenministerium unter dem CSU-Politiker habe die Zurückweisungen in eigener Verantwortung angeordnet, so Hubig. Anfang des Monats hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Fall von 3 Menschen aus Somalia entschieden, dass ihre Zurückweisung an der Grenze rechtswidrig war. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung. Das ist das Ergebnis des aktuellen Berichts des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Demnach gab es Ende April weltweit mehr als 122 Millionen gewaltsame